Moin Moin! Mein Name ist Rolf Wiesenhütter und ich bin der Pastor der Arche in Lübeck. Die Arche in Lübeck, das ist eine Gemeinde mit Herz. Eine freie Christengemeinde im Nordwestbund des Mülheimer Verbandes. Seit 102 Jahren ist sie in Lübeck beheimatet, seit nunmehr 12 Jahren in der Rademacher Straße 14b. Langjährig. Heißt aber nicht altmodisch. Es ist 10.30 Uhr am Sonntagmorgen. Der Beamer springt an, die Mikrofone sind eingeschaltet, die Instrumente erklingen. Warme Stimmen beginnen Lieder zu singen, die Gott verherrlichen und die Gemeinde auferbauen. Einige stehen auf, andere heben die Hände. Der Lobpreis ist keine nostalgische Erinnerung an vergangene Zeiten. Es ist ein Gottesdienst im 21. Jahrhundert. In Zeiten, in denen die Mitgliederzahlen in katholischen und evangelischen Gemeinden sinken, wie ein surreales Phänomen. Im modernen Gebäudekomplex mit Kaffeebar, Büroräumen, Gemeindesaal, Kinder- und Jugendraum ist nicht der leiseste Hauch von muffigen Talaren oder Weihrauch schleppenden Ministrantinnen zu spüren. Stattdessen herrscht eine Atmosphäre wie in einem Start-up-Unternehmen. Wofür steht die Gemeinde Arche? Evangelische Freikirchen zeichnen sich zumindest in Deutschland in erster Linie dadurch aus, dass sie nicht Teil der offiziellen evangelischen Kirche der EKD in Deutschland sind. Charakteristisch ist ihre starke Betonung auf das Wort Gottes ausgerichtet. Sie sind bemüht, das Wort Gottes unverfälscht, frei von Humanismus oder anderen goldenen Kälbern, um religionsferne Menschen mit Unterhaltungskomödie in ihre Gemeinden zu locken, weiterzusagen. Sie glauben, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um den Menschen eine Perspektive für die Zeit und die Ewigkeit zu geben. Die Predigten sind frei von postmodernen Interpretationen, sondern versuchen, das Wort Gottes so wiederzugeben, wie es uns in der Bibel tatsächlich vorliegt. Wahrhaftig ist ihre DNA. Was den Menschen zum Heil dient, wird ebenso angesprochen wie das, was die Bibel Sünde nennt und den Menschen schadet. In diesem Sinne versteht sich die Arche. Durch das Wort darf man Glaubenserfahrung machen oder auch Probleme und Nöte überwinden. Eine Gemeinde, die für die Menschen groß und klein, jung und alt da sein möchte. Wir beten im Gottesdienst für Menschen, die krank sind, ohne dass wir einen eigenen Anspruch auf Heilungskräfte erheben. Allerdings erleben wir immer wieder Gebetserhörungen, die bestätigen, dass der Gott der Bibel immer noch derselbe ist. Alltagsfragen, wie beispielsweise die Sexualität, beantworten wir aus der Bibel, ohne dabei volksverhetzend oder anklagend aufzutreten. Jeder hat das Recht, in unserem Land so zu leben, wie er will. Allerdings gilt das auch für lebendige Christen, die ihr Leben auf Gottes Wort ausrichten. Jeder hat die Freiheit, sich persönlich zu verändern. Wir sind nicht wertkonservativ, sondern aufgeschlossen in Bezug auf unsere Bürger, ebenso wie gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund. Alle Menschen sind von Gott gleichermaßen geliebt. Für uns ist wichtig, dass der Kern, das Evangelium bzw. die Geschichte Jesus Christus erhalten bleibt. Unsere Arche macht ein vielfältiges Angebot durch lebendige Gottesdienste, Bibelstunden, die auch tiefgehende Zusammenhänge aus der Bibel erklären, Hauskreise, ein Angebot für Israel-Freunde und eine Selbsthilfegruppe für ehemalige Suchtkranke. Neue Aktivitäten für Kinder und Jugendliche sind in Vorbereitung, müssen aber durch die gegenwärtige Corona-Pandemie momentan zurückgestellt werden. Zur Gemeinde gehört auch eine lebendige Seniorengruppe, die sich monatlich trifft, aber heute können wir uns nicht treffen. Corona, das ist die Frage aller Fragen. Wir leben in Zeiten des Corona, der Corona-Pandemie. und das Leben, das Alltagsleben ist geschlossen. Das gilt auch für unsere Kirchen. Wir verstehen das nicht, aber wir halten die Regeln ein, die uns vorgegeben werden. Das kann uns nicht daran hindern, dass wir Fragen haben. Ich habe nur eine einzige Frage, nämlich die: Die Restaurants sind leer, die Hotels sind leer, die Flieger sind leer, die Strände sind leer, die Geschäfte sind leer, die Weihnachtsmärkte sind leer, die Kinos sind leer, die Konzertsäle sind leer, die Kirchen sind leer, die Schulen sind leer, die Büroräume sind leer, die Fußballstadien sind leer, die Cafés sind leer, die Straßen sind leer, die Plenarsäle sind leer und auch die Kassen der Menschen sind leer. Wir tragen Masken, wir halten Abstand, wir lüften, wir klatschen in die Hände und machen Kniebeugen, wenn es uns kalt ist. Wir tanzen allein zu Hause, sitzen 12 Stunden im Zoom-Call und grüßen Opa und Oma online. Daraus ergibt sich eine einzige Frage und die heißt: Wo kommen die immer noch steigenden positiven Tests her? Und wie viel Wahrheit steckt darin? Und was ist überhaupt Wahrheit? Wenn wir das wissen wollen, dann wenden wir uns an Gottes Wort. Und darauf möchte ich jetzt zu sprechen kommen. Das Wort Gottes, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass Leben gegenwärtig ist, wie es ist. Wir müssen uns darauf ausrichten, aber eins vergessen wir nicht: Gott ist da. Liebe Zuhörer, liebe Gemeinde, der Sekretär des großen englischen Staatsmanns Ovila Cromwell wurde eines Tages zur Erledigung wichtiger Geschäfte nach Europa geschickt. Er übernachtete in einer Hafenstadt und wälzte sich schlaflos in sein Bett hin und her. Kennen Sie das? Kennt ihr das? Dieses Grübeln in der Nacht, das einen den Schlaf raubt, weil man sich so viele Sorgen macht. So ging es auch schon vor 350 Jahren dem Sekretär von Oliver Cromwell. Nach alter Sitte übernachtete sein Diener mit ihm im gleichen Raum. Der schlief wunderbar und ruhig. Schließlich hielt es der Sekretär nicht mehr aus und weckte seinen Diener. Dieser fragte erstaunt, warum denn sein Herr nicht schlafen könne. Ich fürchte, dass etwas auf dieser Reise schiefgehen könnte, antwortete er. Mein Herr, sagte der Diener, darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Hat Gott die Welt regiert, bevor Sie geboren wurden? Ganz gewiss hat er das, meinte sein Herr. Und wird er Sie auch weiter regieren, wenn Sie tot sind? Fragte der Diener. Ja, sicher wird er das, entgegnete sein Herr. Ja, dann, mein Herr, dann lassen Sie ihn doch auch die Gegenwart regieren. Nachdem der Diener das gesagt hatte, so wird berichtet, schliefen beide in wenigen Minuten ein. Gott kümmert sich um uns. Er ist da. Es kommt nur darauf an, dass wir mit seiner Gegenwart auch wirklich rechnen. Und darum soll es heute Morgen gehen. Ich lese uns dazu eine bekannte Geschichte aus dem 2. Buch Mose im 16. Kapitel und da ab Vers 2. Da heißt es: Und es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wider Mose und Aaron in der Wüste. Und sie sprachen: Wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Und der Herr sprach zu Mose: Ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sage ihnen, gegen Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen von Brot satt werden und sollt inne werden, dass ich der Herr, euer Gott bin. Und am Abend kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Und am Morgen lag Tau rings um das Lager. Und als der Tau weg war, siehe, da lag's in der Wüste rund und klein, wie reif auf der Erde. Und als es die Israeliten sahen, sprachen sie untereinander, Munhu, oder zu Deutsch, was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen, es ist das Brot, das euch der Herr zu essen gegeben hat. Und das Volk Israel nannte es Manna. Und es war wie weißer Koriandersamen und hatte einen Geschmack wie Semmel mit Honig. Das wandernde Volk Israel war für die Christen schon immer ein Gleichnis für das Glaubensleben. Schon Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, dass das, was Israel in der Wüste passiert ist, für uns ein Vorbild, eine Lehre sein soll. Ich möchte heute Morgen drei auf den ersten Blick vielleicht banale Lehren aus unserem Text ziehen. Nämlich erstens, das Leben ist, wie es ist. Gott ist da. Glauben ist eine tägliche Herausforderung. Das Leben ist, wie es ist. Heute wie damals. Das Volk Israel hatte gerade die größten Erlebnisse seiner Geschichte gehabt. Man hatte das ägyptische Meer im Schilfmeer sinken sehen und war nach 400 Jahren endlich aus der Sklaverei befreit. Man war frei. Keiner mehr, der einen zum Arbeiten antrieb, keine Schikanen und Benachteiligungen, keine Peitschenhiebe und Grausamkeiten mehr. Nun zog man durch das karge Sinai-Gebiet und Gott hatte sogar in Elim schon zu 12 Wasserquellen geführt. Gott war ihnen nah. Das sahen sie an der Wolken- und Feuersäule und das erlebten sie tagtäglich. Und doch, wenn man etwas entbehren muss, verfliegt Euphorie sehr schnell. Was hatten sie jetzt? Ja, genug Wasser. Aber die Nahrungsvorräte waren inzwischen aufgebraucht. Und mit dem kommenden Morgen wollten sie Gott nicht mehr loben. Jetzt war nur noch eins in ihren Köpfen, wo gibt's was zu essen? Und so wurden gerade und mal anderthalb Monate nach der Flucht aus der Sklaverei die ersten Stimmen laut, lasst uns umkehren, Leute. In Ägypten gab's wenigstens was zu essen. Fleisch und Brot. Man hatte Gott vertraut. Man hatte Gott erlebt. Und plötzlich, als sie nicht mehr ganz alles ganz so paradiesisch war, fing man an zu murren. So geht es uns allen doch immer wieder. Auch heute. Worüber sind wir denn zurzeit unzufrieden? Worüber murren wir? Das sagte einmal jemand, die erste Lebenshälfte sind wir unzufrieden, weil wir noch nicht so weit sind, wie wir gerne wären. Und die zweite Lebenshälfte sind wir unzufrieden, weil wir nicht mehr so jung und voller Möglichkeiten sind. Aber das Leben ist eben, wie es ist. Und auch das Leben als Christ ist, wie es ist. Wir leben nun mal in langer Zeit jenseits von Eden. Und wer in unseren 80 Jahren Lebenszeit das Paradies erwartet, der ist im falschen Film. Das Leben ist, wie es ist. Und es gibt wohl bei jedem tatsächlich viele Gründe, deswegen unzufrieden zu sein. Bei uns ist es nicht der Mangel an Brot und Fleisch, aber es gibt doch genug andere Anlässe. Schauen wir zum Beispiel in eine Familie mit zwei kleinen Kindern. In unserem Text war es gerade mal anderthalb Monate her, dass sich Israels Traum von Auszug aus Ägypten erfüllt hatte und schon waren sie unzufrieden. Worüber sind wir unzufrieden? In einigen Bundesländern dürfen zwei Kinder momentan ihre Großeltern nicht besuchen. Diese Familien, von der ich hier spreche, die hatten vor anderthalb Monaten ihren kleinen Matti bekommen. Der ist für sie wirklich ein sichtbar gewordenes Wunder, so wie Israels Wasserquellen in der Wüste und trotzdem kommen die Eltern nach anderthalb Monaten auch schon manchmal Gedanken hoch nach dem Motto, ja früher, da hatten wir Zeit und Schlaf, die Fülle, aber jetzt mit zwei kleinen Kindern, natürlich will man auch nicht zurück, aber muss das Leben dann immer so anstrengend sein? Anscheinend ist es so, wie es ist. Andere murren zum Beispiel über ihren Berufsalltag. Man ist unzufrieden mit der Eintönigkeit, mit den Kollegen, mit dem Betriebsklima, mit dem Stress, mit den Aufstiegschancen, mit dem Gehalt. Vieles könnte besser sein. Aber das Leben ist nun mal, wie es ist. Andere murren über ihren Wohnort. Viele von uns mussten schon mal umziehen. Man musste Beziehungen abbrechen, die schöne Gemeinde hinter sich lassen und sich in einer Stadt eingewöhnen, die ganz anders ist. Da gibt es manche Gemeinde und manche Gründe, unzufrieden sein mit der Führung Gottes. Aber das Leben ist nun mal, wie es ist. Und dann gibt es die, die über die Gemeinde murren. Man vergleicht sich hier und da und tatsächlich dort gibt es mehr Leute in der eigenen Altersgruppe. Da sind die Predigten besser. Wieder woanders wurde man viel herzlicher aufgenommen und der Hauskreis, in dem man jetzt ist, der bringt einem eigentlich schon lange nichts mehr. Aber auch die Gemeinde ist, wie sie ist. Und es gibt noch viele andere Dinge, über die man murren kann. Man kann unzufrieden sein mit den täglichen Arbeiten auf dem Bauernhof, unzufrieden mit dem Leben im Altenheim, mit all den Aufgaben im Alltagsleben und natürlich mit der eigenen Familie, mit den Kindern, die leider so sind, wie sie sind und sich so schwer umerziehen lassen, mit den Eltern, die so alt sind, wie sie sind, mit dem Ehepartner, bei dem man sich wirklich irgendwann damit abfinden muss, dass er so ist, wie er ist. Es stimmt, es gibt viele Gründe zu murren, viele Anlässe, unzufrieden zu sein. Und vielleicht lehnt sich jetzt mancher innerlich auf und sagt, dass man ja etwas an der Situation ändern könnte, dass nicht alles so bleiben muss, wie es ist. Und das ist ja in manchen Bereichen auch wahr. Aber wir werden immer in gewissen Begrenzungen leben müssen, in einem unperfekten Beruf, einer Gemeinde mit Mängeln, einer eigenwilligen Familie, in einer Stadt, die nicht alle Wünsche erfüllt. Und es ist wichtig, dem erstmal ins Auge zu sehen. Das Leben ist, wie es ist, und Gott möchte, dass wir dazu erst einmal Ja sagen. Ja sagen zu dem alltäglichen Umfeld, in dem man steht. In dem Umfeld, in dem wir uns heute befinden, heute in der Corona-Krise. Jesus hat Ja dazu gesagt, dass er erstmal 30 Jahre in Nazareth in der Provinz als Zimmermannssohn aufwuchs. Es gibt Dinge, die kann man nicht ändern. Und wer nicht lernt, das Leben so zu nehmen, wie es ist, der geht daran zugrunde. Denn entscheidend ist nicht, wie das Leben ist, sondern wie wir damit umgehen. Zwei Leute können die gleiche Lebenssituation durchleben. Der eine geht daran kaputt, der andere bleibt ein fröhlicher Mensch. Woran liegt das? Ich denke, es liegt daran, dass wir mit unserer Lebenssituation im Glauben an Jesus umgehen. Denn dieser Satz, dass das Leben so ist, wie es ist, wäre ziemlich grausam, wenn uns Gott nicht in der Situation, in der wir sind, tröstend helfen und stärkend zur Seite stehen würde. Israel hat es erlebt. Und das gilt auch heute noch. Und das ist mein zweiter Punkt. Gott ist da. Gott ist da. Er ist hier. Israel hat es erlebt. Gott ist da. Es ging ja für Israel nicht um irgendwelche Nebensächlichkeiten. Es ging um eine existenzielle Überlebensfrage. Es ging um etwas Lebensnotwendiges, um das Grundnahrungsmittel. Es ging um Leben und Tod. Und da hinein kommt die entscheidende Botschaft des heutigen Predigttextes. In Vers 12 heißt es hier, der Herr sprach, ich habe das Murren gehört. Gott weiß doch, was die Israeliten wirklich brauchen. Er hört sich das Murren an und er wendet sich nicht verärgert ab, sondern er antwortet auf ihre Bedürfnisse. Ihr braucht Brot, meine Kinder. Ich werde es euch vom Himmel regnen lassen. Ich werde euch in dieser Wüste, die nun mal so ist, wie sie ist, versorgen. Und ganz Israel war gespannt, wo sie das Brot nun herbekommen würden. Am nächsten Morgen, als man so langsam aus den Federn krabbelte, hörte man schon die Leute draußen reden. Mann, hu, sagte sie, oder zu Deutsch, was ist das? Mann, hu, vielleicht übertragen wir es einmal einfach mit Nanu, was ist das? So hatten sie sich ihr Brot nicht vorgestellt. Lauter kleine Kübelchen lagen in der Wüste rum. Und wenn man genug davon zusammen hatte, dann hatte man so eine Art Honigbrötchen. Etwas anderes als das gute alte ägyptische Landbrot, aber immerhin. Noch heute essen manche Beduinsysteme. Entschuldigung. Noch heute essen manche Beduinenstämme etwas, das dieses Manna gewesen sein kann. Es gibt im Sinai einen Baum, der von Läusen befallen wird und dann den Harz ausschwitzt, das dann zu Boden tropft und nachts erstarrt. Die Beduinen sammeln das dann morgens ein. Was nicht gesammelt wird, schmilzt die Sonne einfach weg. Auch von Wachtelschwärmen, die über den Sinai ziehen, wird heute noch berichtet. Ob Gott sich solcher Naturgegebenheiten bedient hat oder ob er ein ganz eigenes Wunder für Israel getan hat, ist ziemlich egal. Entscheidend ist, dass Gott das Volk Israel 40 Jahre lang durch die Wüste getragen hat, auf eine Art und Weise, die keiner erwartet hatte, mit Brot vom Himmel. Was trägt uns durch in unserem Leben, das so ist, wie es ist? Was hilft uns vielleicht auch 40 Jahre in einem Beruf zu stehen, mit unserer Familie zurechtzukommen und Begrenzung auszuhalten? Wir erinnern uns an einen Text im Neuen Testament, der uns darauf eine Antwort gibt. Jesus wurde da gefragt, ob er nicht wieder Himmelsbrot fabrizieren könnte, so wie damals das Manna. Da sagte er, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, der wird keinen Durst mehr haben. Jesus ist unser Manna. Er ist das Brot des Lebens, das echt satt macht. Er ist das, was wir wirklich zum Leben und zum Sterben brauchen. Er versorgt uns jenseits von Eden. Er ist unsere Kraftquelle in der Wüste. Gott ist da. Und das ist das Entscheidende. Gott beamt Israel nicht sofort vom Schilfmeer ins gelobte Land. Er lässt es durch die Wüste ziehen. Gott schafft auch uns heute kein Paradies, aber er gibt uns Lebensbrot, das uns durchträgt durch dieses Leben, so, das so ist, wie es ist. Jesus ist hier. Er ist da. Er will unser Lebenselixier in unserem Alltag sein. Er ist das Brot des Lebens. Dieses Brot allein gibt ewiges erfülltes Leben, selbst in einem wüstenhaften Alltag. Er ist hier, in dem schwierigen Beruf, in der Stadt, die so wenig bietet, in der Familie, die so schwierig ist, im Altenheim, im Sommereinsatz und in der unglücklichen Liebe. Jesus ist hier. Das Lebensbrot ist zum Greifen nah. Wir müssen es bloß sammeln, und das ist mein dritter Punkt. Und der heißt, Glauben ist eine tägliche Herausforderung. Ich ärgere mich schon manchmal, wenn unser Toastbrot nach einer Woche anfängt zu schimmeln, aber das Manna hatte wirklich keine Konservierungsstoffe. Nach einem Tag krabbelten schon die Würmer darin. Es lohnte sich wirklich nicht, irgendetwas für den nächsten Tag zu sammeln. An jedem Tag, bis auf den Sabbat, war man auf frisches Manna angewiesen. An jedem Tag musste man frisches Manna einsammeln, und genauso ist es auch mit Jesus. An jedem Tag neu klopft Jesus bei uns an und fragt, darf ich auch heute mit euch gehen, mit dir gehen, ganz persönlich. Glauben ist eine tägliche Herausforderung. Es ist schön, wenn ich davon erzählen kann, wie mich Jesus, das Brot des Lebens, früher mal durchgetragen hat. Wenn ich heute nicht mit ihm lebe, dann nützt mir das aber gar nichts. Glauben ist eine tägliche Herausforderung. Wir merken das ja auch in unserem persönlichen Leben und im Gemeindealltag. Die tollen Erfahrungen von gestern werden schnell wurmstichig. Sie tragen mich nicht mehr durch. Die Frage heißt auch für mich nach 32 Jahren Christsein immer wieder täglich neu. Lasse ich Jesus in meinen Alltag heute hinein? Was heißt es heute für mich, mit Jesus zu leben und ihn als Lebensbrot, als Manna in mich aufzunehmen? Um es klar zu sagen, das Leben selbst bleibt in vielen Fällen genau das Gleiche, das es vorher war. Wüste bleibt Wüste, mein Beruf bleibt mein Beruf, Lübeck bleibt Lübeck, die Gemeinde bleibt die Gemeinde, meine Eltern bleiben auch dieselben. Mein Baby schreit genau wie gestern auch schon, es sind immer noch dieselben Leute in der Gemeinde, aber mit Jesus als meinem Lebensbrot gehe ich nun ganz anders in das Leben hinein. Plötzlich sehe ich vieles, worüber ich dankbar sein kann. Plötzlich fange ich an, für andere zu beten. Ich verzichte gerne auf persönliche Vorteile, weil mir auf einmal andere wichtig sind. Ich kann vergeben und meinen Glauben bekennen und merke plötzlich, wie dieses früher so trostlose Leben jeden Tag neu spannend wird, weil es man jeden Tag neu von der Herausforderung steht zu glauben, dass man von Gott versorgt wird. Denn das Leben ist, wie es ist. Es ist ein Leben voller Begrenzung und Leiden. Ein Leben, das einen jeden Tag neu vor die Herausforderung stellt, Gott zu vertrauen. Er hatte die Welt in der Hand, bevor wir da waren. Er wird sie auch noch versorgen. Lassen wir ihn doch auch die Gegenwart regieren. Ich möchte zum Abschluss ein Gebet der Jesusbruderschaft aus Gnadental mit euch teilen, das ich gefunden habe, mit dem man am Anfang eines Tages die Verbindung zu Jesus sehen kann. Es ist eine Art Manna-Sammelgebet. Wer heute an diesem Sonntag gerne mit Jesus als Lebensbrot durch den Tag gehen möchte, der kann dieses Gebet innerlich still mitsprechen. Wir beten. Herr Jesus, ich möchte mich für diesen neuen Tag deinem Vorhaben mit mir und deiner Führung ganz und gar ausliefern. Leite mich und bereite mich auf jede Gelegenheit vor, deine Kraft zu erfahren. Lass mich ein Kanal der Liebe und des Segens für jeden werden, dem ich heute begegnen werde, damit du verherrlicht wirst und an mir wohlgefallen hast. Amen. Amen. Ich denke nun am Schluss der Predigt an ein Lied von Manfred Siebald, in dem der heutige Predigttext nochmal auf den Punkt gebracht wird. Das Lied heißt Dann geschah es und ist von der CD Kreuzschnabel. Und da lautet die dritte Stimme, Strophe: Noch sind wir hier, laufen gebückt, noch sind wir nirgends zu Haus. Gott macht uns satt und was er schickt, reicht für den Weg geradeaus. Wir hätten gern heute schon genug in der Hand, um einen Tag mehr oder zwei ganz sicher zu sein. Doch wir haben erkannt, Gott hilft uns an jedem Tag neu. Dann geschieht es, Gottes Hilfe kommt in der Nacht. Man sieht es, was wir brauchen, hat er gebracht. Und nach dem Zweifeln und Murren und Schreien, stimmt jeder stumm in die Bitte mit ein. Lass doch mein Vertrauen größer werden. Amen.